Heute haben Elena und ich Atze Schröder zu Gast und gemeinsam mit ihm sprechen wir über sein Engagement für Madame Fogana, eine Organisation, die in Ghana über das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe bis heute diverse infrastrukturelle Projekte mit den Einheimischen realisieren konnte. Auch ganz, ganz stark getrieben von Bettina Landgrafe, von der er uns gleich mehr erzählen wird. Nur so viel vorab, es ist eine, wie ich finde, wahnsinnig facettenreiche Episode geworden, mit sehr viel Anteilen an Kultur, Gesellschaft und Politik. Es gibt auch einige Gänsehautmomente und natürlich, wie man es von Atze gewohnt ist, eine ordentliche Portion Humor an den richtigen Stellen, um auf die Thematik aufmerksam zu machen und sie zu vermitteln. Wir hoffen, ihr habt Freude beim Anhören dieser Episode, so wie wir Freude beim Aufnehmen hatten, und nehmt etwas mit raus. Heute Streaming for Attention mit Atze Schröder und Madame Fogana.
Ja,
ist schon live.
Genau.
Okay. Jetzt nichts politisch Unkorrektes mehr sagen oder Anstößiges. Wir sind jetzt live.
Das hättest du mir vor 20 Jahren sagen müssen.
Da war der Point of No Return dann für dich.
Ja, ja, genau. Ab da steck dich in der Schublade.
Wieso? Was denkst du, in welcher Schublade du seitdem gesteckt hast?
Die des Atze Schröder. Aber politisch unkorrekt, sexistisch, mit anderen Worten lustig.
Ja, aber das hat sich ein bisschen gewandelt, oder? Also was man heute noch sozusagen in eine humoristische Packung stecken kann, hat sich ein bisschen abgeflacht, oder?
Nee, ich würde sagen, es ist sogar schlimmer geworden, weil seit Twitter, auf Deutsch der Bürgerkrieg für die Tasche,
sehr schöne Beschreibung.
Wirst du ja für die kleinste sogenannte Entgleisung durchs Dorf getrieben. Was gut ist, dass die Halbwertszeit von solchen Sachen ganz kurz geworden ist.
Also von so einem Shitstorm meinst
ja,
du?
Ja, was heute noch der riesen Shitstorm ist, ist nächste Woche komplett vergessen.
Insofern, das stimmt.
Ja, alles gut. Aber
die Leute fühlen sich wahrscheinlich auch mehr über die Dinge auf, worüber man ja vielleicht früher noch nicht so ein Terz gemacht hätte, weil man sich so denkt, ach Mensch, ist doch jetzt egal, der Weg, mich aufzuregen, ist viel zu lang und ja, jetzt ist er halt sehr, sehr kurz. Deswegen geht's schnell. Aber es ist auf jeden Fall anders geworden in der Sprache. Also ich sag nur, ich habe gestern mit einem 20-jährigen Mädchen aus Berlin kurz gesprochen und die gendert, als sei das total normal. Also es sollte ja auch normal sein, aber allein wie das so drin ist, also ich glaube schon, dass man heutzutage auch teilweise echt mit der Sprache jetzt nicht im komödiantischen Bereich, sondern einfach im privaten Bereich einfach viel mehr aufpasst.
Das ist richtig. Und finde ich auch eine gute Entwicklung, sprachlich und eben auch von der Sexismusseite her. Hm. Letztendlich ist Sprache auch Ausdruck der Gesellschaft, weil unser Kommunikationsmittel ist nun mal die Sprache. Hm. Und die hat sich dann auch zu verändern. Also da stehe ich schon hinter, unbedingt. Hm. Nur eingangs ging es ja darum, wie ich das im Moment empfinde. Und ich empfinde das völlig okay so, dass es so ist. Und du hast recht, ich habe mich da entwickelt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung und auch auf der Bühne. Trotzdem denkt man manchmal, ich habe ein gutes Beispiel dafür. Vorgestern war es die Meldung, ich wohne ja in Eppendorf, hier in Hamburg. Mhm. Und da gibt es ein veganes Café, wo wir gerne mal unseren Kuchen kaufen. Das heißt, ich glaube, die heißen Soul Food. Und die haben ein Schild auf dem Bürgersteig stehen, da steht, move your sexy ass in here. Ja? Und da gab es jetzt Beschwerden der Polizei, das würde nicht so vom Ausdruck da in die Gegend passen.
Nein, wirklich.
Ja, so, und an solchen Stellen denke ich dann immer,
wichtig, dass es die Polizei gibt.
Erstmal unser Freund und Helfer, dass sie so ein bisschen aufpassen in Eppendorf, da muss ich nicht alles alleine machen. Aber das Zweite ist, dass ja am Ende dieser Entwicklung die Beschneidung der Meinungsfreiheit steht. Und deswegen muss man immer abwägen, ist es das jetzt wert? Wird jemand wirklich belästigt dadurch, durch Sprache, oder ist es übertrieben? Weil irgendwann sind wir so weit wie in den USA, wo jedes Fuck gepiept wird. Und dann ist es auch nicht mehr so weit, dass wir Revolutionswächter kriegen, wie in Teheran.
Aber es ist ja trotzdem, also gerade bei den USA, finde ich, es ist ein wenig bigott, weil...
Total bigott.
Ja, ja. Eigentlich noch im privaten Sprachgebrauch, ich glaube, ich nicht selten genutzt, das Wort. Bin ich vielleicht auch in der Bubble halt irgendwie drin, dass er von irgendwelchen Gamern oder Rappern oder so das Wort noch weiter verwendet wird, aber gerade das ganze Thema, weiß ich nicht, Christentum, Glaube und so weiter, absolut, ne, in die eine Richtung. Und
keine Senatssitzung fängt ohne God bless America an. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du die größte Pornindustrie und Waffen sind frei verkäuflich. Also da ist mir dieses Schild in Eppendorf dann doch lieber.
Ja. Zumal das ja jetzt auch kein Wort ist, was sonst nicht irgendwie im kommerziellen Sprachgebrauch, wenn es irgendwie darum geht, Sachen zu bewerben, jetzt komplett neu wäre. Ne?
Wo wäre da eure Grenze, euer beider Grenze?
Was Worte anbelangt?
Ja,
oder?
Wo ihr sagt so, dass also jetzt beim Gendern ist ja relativ einfach und wenn man drüber nachdenkt, auch klar. Und dass Sprache sich da entwickelt und entwickeln muss, ist auch klar. Aber wo ist so eure Grenze, wo ihr sagt, da würde ich aufstehen? Wir haben jetzt bei die letzte Instanz, wo Micky Beisen jetzt saß, wo die Zigeunerschnitzel-Diskussion war.
Ja.
Schwierig, also ich glaube in der Hinsicht, wenn es um andere, also ich wollte dich fragen, Atze, kannst du vielleicht die Kamera so ein Pit, weil ich sehe quasi das Stück nur von deinem Körper. Ah ja, wundervoll. Ich habe die ganze Zeit mit einer Stirn gesprochen, mit einer Stirn aber.
Tut mir leid.
Ich finde gerade solche Dinge, ich finde als Person, die nicht betroffen ist, auch darüber zu urteilen, was die gesagt haben, finde ich auch sehr, sehr schwer. Und ich habe die Wochen danach auch mir sehr viele Podcasts angehört insgesamt und alle haben darüber geredet. Alle haben sich natürlich groß echauffiert.
Ja.
Man weiß aber ja auch nicht genau, was hätte man selber in dem Moment gemacht, wenn man da gesessen hätte, ne? Als auch nicht betroffene Person. Also, stimmt. Je ne sais pas.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein großer Teil der Empörung aus der breiten Bevölkerung, die sich jetzt darüber empören, dass man nicht mehr Negerkuss oder Zigeunerschnitzel sagen darf, oder sagen sollte, besser gesagt, die empören sich, glaube ich, in erster Linie darüber, weil sie damit, glaube ich, und das kaufe ich denen auch ab, damit kein Problem sehen, weil am Ende des Tages Actions speak louder than words. Aber auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch berücksichtigen, dass dieser neue Sprachgebrauch auch dazu beiträgt, dass wir solche Themen wie Frauenquoten oder Empowerment oder auch auf Minderheiten mehr Rücksicht nehmen, ja, was ja eine gute Entwicklung ist.
Absolut.
Ich glaube nur, dass der andere Teil, der sich darüber echauffiert, ein Stück weit Angst hat vor einer neuen Kultur, die hier kommt, wo sie sich vielleicht nicht mehr so wirklich anzupassen wissen, weil sie sich nicht ganz bewusst sind, wie diese Kultur aussieht und bestimmt einen Großteil dieser Empörung durch ein Stück weit Angst zustande kommt, da irgendwie auf der Strecke zu bleiben oder da nicht mitgehen zu können, weil man anders aufgewachsen ist und geprägt wurde.
Absolut. Ich denke, das kommt immer über die Angst. Und das ist ja die viel beschriebene Ambiguitätstoleranz, die da ins Spiel kommt. Das heißt, dass viele Menschen keine Veränderung ertragen können. Oder
Angst vor Veränderung insgesamt, ja, ne? Weil absolut. Das ja auch dann in dem Moment irgendwie das schmälert, woran du jahrelang geglaubt hast. Und ich glaube auch der Fakt, dass man it's a bit like pointing fingers zu sagen, ja, das Wort Negerkuss wird nicht mehr benutzt. Und dann fragen sich die Leute, hä, aber ich bin doch nicht rassistisch, ich darf das doch wohl so nennen. Und da wird halt direkt wieder so an diese persönliche Ego-Schwelle und die Angst getrieben, dass man irgendwie als Rassist gesehen werden könnte, wo wir einfach verstehen müssen, dass wir in einer sehr rassistischen Welt leben, so oder so. Und jetzt geht es halt nur noch darum, ich glaube, das Wort, was letztes Jahr viel benutzt wurde in der ganzen Thematik, war unlearning, also quasi zu entlernen, was man indoktriniert bekommen hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Hast du eine Grenze, was solche Beschreibungen oder Worte
angeht? Wie heißt es so schön? Die persönliche Freiheit ist immer auch die Freiheit des anderen. Und deine persönliche Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und wenn jemand sagt, ich sage weiter Negerkuss, weil ich bin ja nicht rassistisch, da kann man nur sagen, das hast du nicht zu entscheiden. Wenn jemand sich, und natürlich fühlt sich jemand dadurch herabgewürdigt oder viele, und dann muss man darauf Rücksicht nehmen, ganz klar. Wir haben eben über Gendern gesprochen. man kann sich doch dran gewöhnen, wenn man zum Beispiel hier in diesem Podcast HörerInnen sagt, dann kann das jeder leisten, der Theater sagen kann, weil in Theater ist auch eine kleine Pause drin und ist ja einfach nur eine Frage der Gewohnheit. Oder nehmen wir die Frauenquote. Prinzipiell bin ich auch gegen Quoten, aber wenn du siehst, dass über Jahrzehnte sich da kaum was getan hat in den deutschen DAX-Vorständen, es gibt mehr Michaels und Thomas in den DAX-Vorständen in Deutschland als Frauen.
Ja.
Und ja, wenn du das dann so hörst und siehst die Zahlen, dann kannst du nur sagen, ja, okay, ich bin zwar gegen Quote, aber im Moment scheint es nicht anders zu gehen.
Ja.
Ja, auch eine geschichtliche Entwicklung in der Hinsicht. Ne? Ich habe jetzt gestern, ich bin gerade in Frankreich bei meinem Vater und wir haben gestern Abend über Feminismus und wie der sich hier in Frankreich entwickelt hat gesprochen. Und ich war immer der Meinung oder hatte immer dieses Bild von Frankreich als revolutionäres, freies Land. Die Schulenszene ist groß, die Lesbenszene ist viel größer als in Deutschland. Das natürlich in meiner naiven, nicht gebildeten Vorstellung die Frauen hier viel früher wählen durften. Aber das ist Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Ultra spät im Vergleich zu Deutschland tatsächlich. Und da dachte ich mir halt auch so, gut, da deswegen, weil bis zum Jahre, ich glaube, bis zu den 80er Jahren durften Frauen kein eigenes, also kein, wie sagt man, Mortgage bei der Bank, kein Kredit. Ja, kein Kredit bei der Bank aufnehmen und natürlich dementsprechend keine Firmen
gründen,
weil du halt, deswegen wundert man sich, warum sind die meisten Milliardäre heutzutage Männer und auch Millionäre und auch die ganzen Stufen darunter, weil ja Frauen gerade jetzt erst eine Chance bekommen, aber ich glaube auch, du hast recht, die Quote ist auch irgendwo was Weirdes, kann man schon sagen, es sollte eher nach Leistung gehen als nach Geschlecht, aber um einen Anfang zu machen, ist schon wichtig, die Michaels und Thorstens oder wie auch immer, da erstmal ein bisschen weniger runterzuschrauben.
Ja, runterschrauben in dem Augenblick, und das sollte ja eigentlich immer Prämisse sein, wenn jemand anderes besser qualifiziert ist. Genau, fernab von sexueller Orientierung, Geschlecht, Herkunft etc. Und ich glaube, wenn immer nach dieser Prämisse gehandelt wird oder gehandelt worden wäre, hättest du auch eine diversere C-Level-Landschaft, sage ich mal. Und das ist ja auch ein tolles Zeichen für Frauen, die dann irgendwie bei einem Unternehmen arbeiten wollen, dann zu sehen, okay, hier gibt es auch eine Frauenquote innerhalb der C-Levels.
Genau.
Und ich werde hier nicht irgendwann an die gläserne Decke sozusagen anstoßen.
Genau, das spielt damit rein. Wenn es eine Frauenquote gibt, kannst du als Frau mit Fähigkeiten in diesem Unternehmen von vornherein davon ausgehen, dass du größere Chancen hast.
Ja.
Und wie ist denn das in der Comedy-Landschaft, würde mich jetzt mal interessieren. Weil
Sehr gute Frage. Es gibt im Bereich Stand-up, glaube ich, 90% Männer, nach vorsichtigen Schätzungen, vielleicht auch 95, nach nicht so vorsichtigen Schätzungen. Und nach wie vor rätseln viele darüber, warum das so ist. Weil ich habe mich nicht besonders mit dem Thema beschäftigt, aber ich würde mal theoretisch sagen, dass es in dieser Branche für Frauen genauso leicht wäre, Fuß zu fassen wie für Männer. Also Chancengleichheit wäre von vornherein gegeben. Zumal alle Produktionsfirmen, alle TV-Sender nach Frauen suchen.
Mhm.
Dazu habe ich zwei Theorien. Ich hoffe, ich kriege die gleich schön um die Ohren gehauen.
Erstmal, Ankündigung.
Comedy hat oft damit zu tun, dass man sich eben auch hässlich macht.
Ja.
So, und wenn du Frauen nimmst wie Anke Engelke, Martina Hill und so weiter.
Ich liebe Martina Hill.
Und beide genannten haben den Mut, sehr hässlich vor die Kamera zu treten.
Ja.
Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie im wahren Leben sehr schön sind. Genau, die Eitelkeit ist bei Frauen dagegen. Und jetzt kommt was ganz, ganz Schlimmes. Das sagt jemand, der im Frauenhaushalt aufgewachsen ist und auch mit sehr emanzipierten, selbst meine Oma war schon, für die war das gar kein Thema.
Ja.
Frauen sind audioerotische Wesen. Das heißt, wenn eine Frau eine gute Stimme hört, hat das eine Wirkung.
Mhm.
Und umgekehrt ist das nur in Ausnahmefällen so. Und die Frauenstimme ist ja nun mal qua körperlicher Voraussetzung oft höher.
Ja.
Das ist meine ganz bescheidene Theorie.
Also sagst du, dass es ist.
Vorsichtig, Atze gerade versucht.
Ja, ja, ja. Er spielt gerade Topfschlagen auf dem Minenfeld, aber ich finde, er macht das sehr gut.
Ja, wie im Bundestag im Prinzip. Ne? Und das ist meine kleine bescheidene Theorie dazu. Ich kenne sehr viele lustige Frauen, inklusive meiner Freundin. Da würde ich immer bedeuten, dass sie gerade in der ersten Tageshälfte lustiger ist als ich. Nein, in der zweiten auch. Und obwohl, wenn ich jetzt so nachdenke, die hat schon eine sehr tiefe Stimme.
Hoffentlich ist das überhaupt eine Frau.
Aber am Ende wäre es mir auch egal.
Schön. Apropos Gleichheit und kein Sexismus. Ja, ja. Ja, vielleicht hat es auch, also das Erste, woran ich gedacht habe, als ich dir die Frage gestellt habe, war tatsächlich Selbstbewusstsein auf einer Ebene, dass, weil Frauen halt generell auf dem Arbeitsmarkt ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lang irgendwo dann doch nicht die gleiche Chance hatten, weil erst seit kurzem quasi dann auch wirklich Fuß fassen konnten, seit ein paar Jahrzehnten, vielleicht sich auch einfach gewisse Dinge gar nicht trauen und in der Hinsicht Männer einfach vielleicht ein bisschen
freier sind
in ihrer Art und Weise, dass sie sagen, ach scheiß drauf, was andere denken, ist mir egal.
Ja,
und das
natürlich
dich auch freier macht in einer witzigen, auf eine witzige Art.
Ja, ja. Da, ich glaube, da triffst du vielleicht sogar den wichtigsten Punkt. So als Mann denkst du ja schon schneller, ich bin eh der Geilste.
Ja, und das wollte ich jetzt noch nicht formulieren.
Und Frauen hinterfragen sich da öfter, ne? Doll.
Eigenreflexion ist halt bei Comedy wahrscheinlich nicht ganz so gut.
Ja, ja. Ja, du musst ja, bevor du eine Bühne betrittst, ist ja eher, glaube ich, ein Udo Lindenberg-Zitat, musst du schon denken, ich bin ein lecker Kerlchen oder ein lecker Mädchen. Und du siehst es ja in normalen Firmen auch, ne? Die Männer feiern da quasi jede Mail, die sie abgeschickt haben, erstmal im ganzen Laden ab.
Alle erstmal CC nehmen.
Ja. Hör mal, den habe ich den Arsch hochgebunden, den habe ich eine Mail geschrieben, oder träumt aber, da träumen andere von. Ja. Und Frauen arbeiten dann einfach weiter. Und ich habe immer sehr gerne mit Frauen zusammengearbeitet, weil die machen nicht so ein Bohai darum, sondern machen einfach ihre Arbeit.
Ja, stimmt. Grüße gehen raus an Anna, meine ehemalige Mitarbeiterin. Da war es auch immer so, da hast du dann deinen wöchentlichen Jour fix und die Sachen, die sie Anfang der Woche sich sozusagen vorgenommen hat, bist du dann Freitag da und die sind 2 Minuten durch, weil sie sagt, ja, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht und durch.
Ja,
und unter der Woche hörst du dann die ganze Zeit von den Typen, die auch wunderbare Mitarbeiter waren, aber hast du eher so diese Mikro-Steps sozusagen mitgeteilt bekommen und hast dann dementsprechend öfter Kontakt und wird dann auch öfter irgendwas gefeiert.
Ja, ja, richtig so. Ne? Ja. Ich will nicht viel sagen, aber der Marketingplan, den ich da mal aufgestellt habe, ich glaube, den kann man nicht besser machen. Sowas wird man von einer Frau, glaube ich, nicht so schnell hören.
Ja, das stimmt.
Aber du bist ja jetzt auch wirklich aus einem auch sehr wichtigen Thema hier. Also sehr, sehr schöne Einleitung zu etwas, was gar nichts damit zu tun hat. Aber vielleicht findest du ja irgendwie ganz smarte Connection zwischen dem Thema Frauenquote.
Oh, darf ich? Ich finde auf jeden Fall eine Connection.
Ja, du bist der Connection-Finder heute.
Ja, ja, ich halte mich mal zurück.
Siehst du aber, das war jetzt ein gutes Beispiel.
Oh, ja, das war ein gutes Beispiel. Hey, hallo, ey.
Ich weiß es.
Leute, Herr Lehrer, frag mich doch. Ey.
Die Connection ist, glaube ich, genau die der Veränderungen über die letzten Jahre und auch gerade bevor wir den Rec-Knopf gedrückt haben, die Veränderungen über die letzten Monate, wie du sie so mitbekommen hast, auch hinsichtlich deines Projektes, ne?
Ja, vielleicht darf ich ganz kurz, damit die Hörer dann auch folgen können, sagen, wie es dazu kam.
Bevor Atze uns jetzt erzählt, wie er zu Madame Fogana kam, noch ein Hinweis auf eine andere gute Sache, nämlich Vodafone GigaGreen. Was die meisten von uns nicht wissen, Internetnutzung emittiert so viel CO2 wie die gesamte Luftfahrtindustrie und Videoinhalte sind dabei die Emissionstreiber Nummer 1. Also nächstes Mal beim Chillen neben Netflix dran denken, Video auszuschalten. Wenn du etwas für den Erhalt unserer Erde im Kleinen leisten und jetzt nachhaltiger surfen willst, bist du im Netz von Vodafone genau richtig. Denn Vodafone stellt das Netz europaweit auf 100% erneuerbare Energien um und leistet damit Pionierarbeit. Eine nachhaltige Internetnutzung für alle, die schon heute an morgen denken. Mach also zusammen mit Giga Green den ersten Schritt und hol dir bis zu 1000 grüne Mbit für zu Hause ab nur 39,99 dauerhaft mit Strom aus Wind- und Wasserenergie. Mehr Infos findest du auf vodafone.de/greengigabit oder in deinem Vodafone-Shop.
Also ja, in kurzen Worten.
Genau, auch chronologisch ist natürlich auch immer strikt besser.
Also ich war bei Promi, wer wird Millionär, habe da eine 500.000 gewonnen. Dann was anfangen mit dem Geld, kann sich jeder mal vorstellen, da wird man schon unruhig, wenn du plötzlich eine 500.000 zu verteilen hast. UNICEF und Rotes Kreuz wollte ich nicht, weil da der Verwaltungsaufwand mehr als die Hälfte schon mal verschlingt. Und dann hat ein befreundeter Arzt hat gesagt, ich kenne eine Krankenschwester, die seit Jahren eigene Organisation in Ghana hat, in Westafrika. Und bei dem Wort Ghana hatte er mich schon, weil schon als Kind wollte ich mal nach Ghana. Ich hatte als Kind von meinem Vater ein Buch bekommen, wo kommt der Kakao her? Und eben Elfenbeinküste und Ghana. Mhm. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn. Guck mal, wenn ich es erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Da habe ich gedacht, so, ich muss diese Krankenschwester kennenlernen. Ich will nach Ghana, unbedingt. Hatte schon vorher als Jugendlicher mehrfach Versuche unternommen, aber wenn man da hinfährt nach Westafrika, da fliegt, dann muss man schon einige Impfungen über sich ergehen lassen. Also man muss sich vorbereiten, weil allein im Reiseführer ist das Begleitbuch über die Krankheiten 30 Seiten dick. Uff. Ja, also sagt irgendeine Krankheit, die ihr kennt, die gibt's da. Naja, da habe ich Bettina kennengelernt, die Chemie passte, der Funke.
Bettina ist die Dame, die das Projekt.
Bettina Landgrafe, die den Verein Madame Fogana, Freunde Ghanas, gegründet hat. Und dann habe ich ihr von meiner Ghana-Begeisterung erzählt. Dann hat sie gesagt, ja, bevor du dann dahin kommst, von dem Geld können wir ein Kinderkrankenhaus bauen. Ein ganzes Krankenhaus. Das hat nicht mal die 500.000 gekostet. Wir konnten damit noch andere Sachen machen.
Ja.
Naja, das ist so in der Mitte Ghanas an der Grenze zur Elfenbeinküste. Es kommen auch Mütter mit ihren Kindern von der Elfenbeinküste rüber. Naja, und dann sagte sie, da kommt doch zwei Wochen eher, bevor dann für RTL gefilmt wird, weil wer wird Millionär, RTL, Spendenmarathon und so weiter. Und dann können wir in Ghana ein bisschen rumreisen. A, kann ich dir meine Projekte zeigen. B, kann ich dir so die entsprechenden Stellen zeigen, die in Ghana für Ghana-Begeisterte wichtig sind. Erstmal in die Hauptstadt Accra, dann gibt es so zwei große Gedenkstätten in Elmina und Cape Coast. Das sind die Stellen, wo seit vor 350 Jahren die ersten Sklaven aus Afrika verladen wurden und über den Steich geschickt wurden. Jetzt kriege ich noch mehr Gänsehaut, sogar am ganzen Körper. Und das muss ich euch mal ganz kurz erzählen. Und zwar in Cape Coast und Elmina, das ist so erhalten, wie wir Buchenwald oder Auschwitz erhalten als Gedenkstätte. Und da sind 350 Jahre lang sind da Sklaven eingekerkert worden und haben dann auf den Weitertransport nach Amerika gewartet. Und die sind dann teilweise im Hinterland Ghanas bis nach Mali rein einfach gefangen worden, auch unter Hilfe von der Ashanti-Krieger und so weiter. Auf jeden Fall siehst du dann Räume, die sind vielleicht 10 mal 20 Meter groß, da wurden teilweise 100 Sklaven untergebracht. Und da gibt's eine Tür zum Meer hinaus und die gibt's eben, seitdem es Sklavenhandel da gibt. Und über dieser Tür, also die Tür kannst du aufmachen und schaust aufs Meer hinaus, da wo die Boote früher vor Anker lagen. Und über dieser Tür steht Door of No Return. Oh, und dann laufen dir die Tränen runter. Und das war somit das Erste, was ich da in Ghana gesehen habe. Und da kommen aber sofort so junge Ghanaer, weil in Cape Coast ist auch eine große Uni. Da gibt es viele junge Leute. Und nehmen dich in den Arm und sagen, komm, ey, du warst es doch nicht. Ne? Ja. Und es ist doch schön, dass du uns hier besuchst und dass du an uns denkst. Und dann war ich den ganzen Nachmittag mit denen schwimmen und wir haben uns gegenseitig unter Wasser gedrückt. Langer Schwede, kurzer Finn. Ihr seht, ich komme immer schnell vom Thema ab. So kam eben die Zusammenarbeit. Dann sind wir irgendwann da in den Busch gefahren, richtig im Busch, um da zu sehen, wo dieses Kinderkrankenhaus gebaut wird. Das ist da, wo nicht nur der Kakao herkommt, sondern auch unsere ganzen Cashewnüsse. Mhm. Und ich habe heute Morgen schon Cashewnüsse gekauft. Die sind ganz schön teuer bei Edeka, muss ich feststellen. Ich glaube 4,50 € so ein kleiner Beutel. In Ghana kostet so ein Riesensack, glaube ich, 45 Cent. Also So viel kommt dann bei den Bauern an.
Dass man da exportiert, okay. Und ist das dann, dann frage ich mich natürlich immer auch als Kleiner, ich schaue genau, was ich im Supermarkt kaufe und was nicht.
Ja.
Inwiefern ist das da unterstützenswert und welche unterschiedlichen, also würde ich mich so fragen, du hattest ja vom Kakao gesprochen zum Beispiel, da gibt es ja bestimmt auch Unterschiede. Ne? Es gibt ja bestimmt, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal ganz platt, so wie es ist, weiße privilegierte Menschen, die nach Ghana gehen und da die Einheimischen halt wahrhaftig exploiten, ne, und dann halt die Sachen mitnehmen und die für sehr, sehr viel Geld verkaufen. Und dann gibt es bestimmt auch Menschen, die das sehr fair handeln, fairer Kakao ja zum Beispiel.
Das würde ich mir auch wünschen, wenn ich 4,50 Euro für so eine Tüte am Ende des Tages zahle.
Ja, es gibt halt, ich habe es letztens bei Joko noch gehört, es gibt ja die Jokolade.
Gerade neu, ja.
Und da versucht er eben aus fair gehandeltem Kakao und fair gepflücktem Kakao die Rohmasse zu beziehen. Und das ist eben der Unterschied. Nach Schätzungen gibt es 1,2 Millionen Kinder, die mehr oder weniger versklavt sind in Westafrika.
Zum
heutigen Zeitpunkt für die Kakaoherstellung. Die werden teilweise, da kommen wir gleich nochmal drauf, im Zusammenhang mit Madame Fogana, die werden von ihren Eltern verkauft, weil sie 18, 20 Kinder haben und weil es ihnen so schlecht geht. Dann, also es ist kein echter Handel, aber die Kinder sind weg von zu Hause.
Ja.
Die Eltern kriegen vielleicht $20 im Jahr für das Kind und versuchen sich da so über Wasser zu halten. So, ich habe ja jetzt, um wieder zurückzukommen zum Projekt Madame Fogana. Bettina hat mittlerweile 60 Projekte. Das können Wasserpumpen sein, das können Schulen sein, Krankenhäuser. Es gibt ein Lepradorf, auf das ich gleich nochmal zu sprechen komme. Es gibt aber eben auch in der Nähe, in Ho. Ho ist so eine Provinzhauptstadt in der Nähe zu Togo, an der Grenze zu Togo, also quasi auf der anderen Seite Ghanas. Da hat sie ehemalige Sklavenkinder befreit, kann man sagen, weil die Kinder werden mit 5, 6 Jahren meistens schon an Fischer verkauft, die am Volta River oder am Volta See für die Fischer nach den Netzen tauchen. Und das müssen kleine Kinder sein, weil die Netze so engmaschig sind, dass die kleinen Hände da durchpassen. So, und er hatte, und jetzt, um mal ein Beispiel dafür zu liefern, wie Bettina arbeitet. Sie arbeitet sehr nachhaltig, sie macht alles mit Einheimischen immer. Auch wenn irgendwas gebaut wird, wird das mit einheimischen Firmen gemacht, mit einheimischen Materialien und so weiter, damit es eine Nachhaltigkeit hat. So, und bei diesem Fischer-Projekt hatte Bettina die Idee, was sie gesagt hat, kein Mensch ist ja von Grund auf böse, sondern die Fischer machen das auch aus einer Notwendigkeit heraus. Also hat sie gedacht, vielleicht können wir den Fischern ja eine Möglichkeit anbieten, die Fische anders aus dem Wasser zu holen. Und dann hat sie so ein Konzept für Fischfarmen erarbeitet mit Spezialisten und den Fischern angeboten. Den Fischern angeboten, ihr habt ja euer Startkapital und so brauchen die Kinder nicht mehr.
Ja.
Und das klappt wunderbar. Es gibt viele Fischfarmen da jetzt so, aber die Kinder standen mehr oder weniger auf der Straße. Für diese Kinder. Ich bin
erstmal an die Quelle quasi des Leidens, gegangen. Auch wenn es eventuell für viele andere so gewesen wäre, dass man gesagt hätte, ey, die haben das ja gar nicht verdient, dass man zuerst dem hilft. Aber das ist natürlich eine sehr schlaue Kausalkette.
Ja, krass. Und so geht sie fast an alle Projekte ran. Und ich habe dann, nachdem dieses Krankenhaus gebaut war und ich mehrere Projekte da kannte und schon mehrfach in Ghana war, dann angefangen, hier Sponsorengelder zu generieren.
Mhm.
Also aufgrund meiner Prominenz Leute zu besuchen und die versucht, für verschiedene Projekte zu begeistern. Und das klappt auch ganz gut. Und deswegen, wenn ich in Ghana bin, und in letzter Zeit war ich nicht mehr sehr oft da, kann ich eigentlich nicht viel machen, außer mir die Projekte angucken. Ich kann mir ja schlecht jetzt da vor Ort die blaue Badehose anziehen und da irgendwo mitschrauben. Mir ist natürlich viel zu heiß da. Aber wenn ich hier unterwegs bin, kann ich denen viel mehr helfen. Mhm. Bestes Beispiel, ich stehe an der Ampel, das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, hab im Hinterkopf, wir brauchen noch eine Pipeline für 3 Dörfer. Und zwar in der Nähe von Bettinas Heimatdorf, APU, am Lake Bosomtree. Jetzt könnte man sich natürlich denken, ach, wenn da ein Lake ist, wofür brauchen die noch Wasser? Ja, das Wasser kann man nicht trinken.
Mhm.
Und Wasser ist Frauensache in Ghana. Könnte man jetzt auch wieder lange drüber diskutieren, aber das schafft man ja mit einer Pipeline ab. So. Ich war da vor Ort und habe viele Kinder gesehen, die Würmer in den Augen haben. Und wenn man diese Würmer in den Augen sieht, dann weiß man schon, die werden blind. Das lässt sich dann nicht mehr umkehren, wenn diese Würmer erstmal da sind. Und es liegt wirklich, und auch die Kindersterblichkeit liegt wirklich am Wasser. So, und das hatte ich alles vor Ort gesehen. Und das ist eben auch ein gutes Beispiel, wenn man Kenntnis davon hat, wie es funktioniert und es wirklich mit eigenen Augen gesehen hat, kann man es auch besser rüberbringen. So, ich stehe also an der Ampel hier in Deutschland und sehe so einen großen Getränkehersteller und denke mir, Mensch, das wär's doch. Wasser für Afrika, Getränkehersteller, er kann Gutes tun, kann das publizieren, kann noch Werbung damit machen und wir schaffen für 3 Dörfer eben Wasser ran, sauberes Wasser ran. Und die müssen nicht mehr 2 Stunden zur nächsten Wasserstelle laufen, wo das Wasser eh völlig vergiftet ist oder Bilharziose, Würmer sich darin befinden. Also aufgrund meiner Prominenz komme ich meistens dann schnell ins Chefbüro. In dem Fall war es auch so. Ich habe gar nicht groß gegrüßt, sondern bin direkt durch. Und Mensch, Atzi, super. Ja, nee, ist klar. Ich habe deine Serie gesehen, was man so hört. Und dann habe ich da vor Ort vorgetragen, ja, Wasser für Afrika. Und dann kam sofort die Idee, ja Mensch, das ist doch eine gute Idee. Können wir Werbung damit machen? Dann machen wir für jede Flasche, die wir verkaufen, machen wir 1 Zentimeter Pipeline.
Ja.
Ruckzuck war das Geld zusammen. Ich glaube, ein halbes Jahr später war schon Einweihung.
Ja.
Alle 3 Dörfer zusammen, die mit Wasser versorgt sind. In diesen 3 Dörfern ist die Kindersterblichkeit um 90% zurückgegangen.
Wahnsinn.
Und jetzt heul ich gleich. keine Würmer mehr in den Augen. Der Nachteil an der ganzen Sache war, wenn in Afrika was gefeiert wird, dann kann das auch schon mal eine Woche dauern. So, jetzt war ich vor Ort. Mir ist eh viel zu heiß da. Und ich saß da und hatte so ein traditionelles Gewand an. Man will ja auch nach den Regeln, die dort gelten, spielen.
Total, ja.
Oh, und ich saß und es wurde gefeiert und getanzt und hier läuft eh schon der Schweiß von der Nase. Da musst du mit den Omas nochmal tanzen und mit dem Bürgermeister musst du nochmal tanzen. Und der Chief, auf Chiefhausen hätte ich jetzt meiner gesagt, der Chief der 3 Dörfer, also der Oberbürgermeister, so eine coole Sau vom Aussehen. Er sieht aus wie Samuel Jackson in Pulp Fiction.
Ich hoffe, er sagt auch hin und wieder Motherfucker.
So kommst du dem Typen, denkst du, bitte erschieß mich nicht. Und dann im nächsten Moment dankt er dir einfach und dem laufen die Tränen runter. Und ich bin auch ziemlich nah am Wasser gebaut. Auf jeden Fall die coole Sau und ich waren beide am Heulen. Und für ihn in seiner Ansprache war das Allergeilste, dass jemand 6.500 Kilometer entfernt ist und an die denkt.
Ja.
Das war für den das... das Allergrößte. So, und wenn ihr jetzt denkt, das hat 1 Million gekostet, dieses Projekt, um 3 Dörfer zu retten. Nee, das waren 50.000.
Ja. Was?
So, am höchsten gelegenen Dorf haben wir die Pumpe hingebaut und die Behälter, um das Wasser da vorzuhalten. Naja, da wurde eingeweiht, wie ich euch schon gesagt habe, das dauert mehrere Tage, alle tanzen mit.
Ja.
Dann die wichtigsten Honorationen der Gegend stehen dann an diesem neuen Wasserhahn und lassen das Wasser laufen und der Becher geht rum. Der erste trinkt, der zweite trinkt, der dritte trinkt. Ich trinke, ich höre noch von hinten Bettina rufen, nein! Weil man ist ja nicht so widerstandsfähig gegen die ganzen Keime.
Total, total.
Aber es ging gut. Also,
du durftest das quasi nicht trinken, obwohl es ja eigentlich sauberes Wasser
ist. Nein, das Wasser ist schon sauber. Wir haben nur alle aus demselben Becher getrunken.
Ah, okay,
ja, und gut, so kann es ja passieren.
Ja. Und der eigene Organismus ist dann ja auch was anderes gewohnt, so wahrscheinlich.
Ja. Ne? Mhm. Florian Weiß, der kommt vom Bayerischen Rundfunk, moderiert jetzt beim ZDF so eine Morgensendung. Der war auch mal da. Der hat auch aus so einem Becher mal getrunken und den durften in der Charité in Berlin seine Eltern 3 Monate nicht besuchen.
Ei.
Und hat, glaube ich, 22 Kilo abgenommen. Also in meinem Fall ging es aber gut. Aber das ist eine kleine Anekdote am Rande.
Bandwurm kann das sein. Das hört sich an wie ein Bandwurm. Das hatte leider meine Kollegin, als wir aus Uganda wiederkamen, auch nach einer Projektreise, hatte sie auch genau dasselbe. Und es war tatsächlich ein Bandwurm.
Ja, ja. Es gibt ja einiges an Auswahl da, ne, was man kriegen kann. Ich weiß, ich hatte schon am Volta, Lake Volta. Hatte ich, das sieht so schön aus. Ne? Es lädt ein zum Baden. Ich hatte schon Anlauf genommen, um reinzuspringen, wo selbst die Einheimischen sagen, lass mal lieber.
Ja. Aber es ist bisher nichts passiert, wie man sieht.
Toi, nee, toi, toi. Ich bin toi, 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 so ein Glückspilz. Ich weiß noch, zum späteren Zeitpunkt haben wir da gedreht und der Kameramann, der immer mit dabei war, Winnie vom Wilmsdorf, übrigens der Bruder von, wie heißt der, Jenke, Penke, Henke von Wilmsdorf, ist egal.
auf jeden Fall so ein Kameramann, der seit 30 Jahren nur in Kriegsgebieten und Krisengebieten filmt.
Ja.
Der fand das da super komfortabel. Wir haben in so, wir haben in so Lehmhütten gewohnt.
Ja.
Und er und ich haben immer bis nachts gesessen. Wir hatten uns am Flughafen Frankfurt mit Gin eingedeckt und haben dann Gin Tonic in besser Kolonialmanier getrunken gegen Malaria. Und alle, aber wirklich alle anderen waren krank aus dem Team. Und ich weiß auch, wie die Producerin so hinter der Kamera, ich habe für RTL irgendwas in die Kamera gesprochen, wie die so mittendrin einfach umfiel. Ich habe den, hab den Spot, ja, die hatte einen Hitzeschlag. Ich habe den Spot einfach zu Ende gesprochen, weil ich es nicht normal machen wollte. Und habe dann gesagt, Inge, was ist denn los mit dir? Entweder Magen verdorben, sonstige Krankheiten. Selbst Bettina hatte sich an einem Tag mal so auf die Fresse gelegt, dass sie so in irgendeinem Hinterzimmer lag. Und ja, dann kam damit natürlich der König der Gegend, um uns einen Besuch abzustatten. Winnie und ich waren die Einzigen, die noch fit waren. Und sind, glaube ich, in jedes Fettnäpfchen getreten, in das man nur treten kann.
Kulturell meinst du?
Ja, wir haben nach seinen Kindern gefragt, wir haben ihm was zu trinken angeboten, alles Sachen, die man nicht macht.
Man fragt ihn nach den Kindern, woher kommt das?
Ich habe keine Ahnung. Ach so, in dem Fall war es, glaube ich, so, dass seine erste Frau keine Kinder gebären konnte. Das wussten alle außer wir. Und er hatte nur 5 Kinder, was wohl da schon malus ist, dass er nicht fruchtbarer ist.
Oh, okay. Also
die Frage, ob wir mal aushelfen können, haben wir uns dann unterdrückt.
Das hätte natürlich vielleicht euch kurz zum Lachen gebracht aus der Situation raus, aber langfristig.
Das wäre das finale Fettnäpfchen gewesen.
Ja, wir haben Glück gehabt. Also wir haben ja oft dann so diese beiden Seiten, die sind ja, solche Leute sind da ja auch educated und es gibt aber den folkloristischen Anteil und er konnte auch drüber lachen und hat uns selber aufgeklärt, was wir alles falsch machen und daraufhin haben wir, glaube ich, dann noch mehr falsch gemacht. Aber er hat gesagt, ich habe für euch gebetet, weil er hatte meine rote Birne schon wieder gesehen, dass es nicht so heiß ist in den Tagen, wo ihr hier seid, weil nochmal danke für das, was ihr für uns tut. Und ich habe mit meiner Familie für euch gebetet, dass es nicht so heiß ist. Und ich bin so froh, dass es geklappt hat. An dem Tag waren es, glaube ich, 42 Grad. Und ich habe nur gedacht,
super heiß.
Fuck you,
Elena, König. Je mehr Gäste wir haben und je mehr wir von diesen Projekten kennenlernen, desto mehr denke ich, und mich interessiert, was du darüber denkst, desto mehr denke ich, diese Art von, ich sag mal, Kulturreisen, dass du es wirklich dort vor Ort siehst und diese Vibes wahrnimmst, was dir an Positivität entgegengebracht wird, dass das eigentlich grundsätzlich fast mit zur Education gehören müsste, dass jeder, oder was heißt das jetzt, sehr idealistisch gedacht, ja, aber jedes Kind, was hier irgendwie zur Schule geht, sich irgendwann mal im Sinne eines Projektunterrichts quasi so ein Thema aussuchen müsste und dahin reisen müsste, um diese Awareness tatsächlich in der breiten Bevölkerung zu schaffen.
Das wäre geil, nur auch da sind wir wahrscheinlich zweigeteilt als Gesellschaft. Ich bin sehr angefeindet worden dafür.
Weswegen?
In den sozialen Netzwerken. Ja, weil hier geht's auch vielen Leuten schlecht. Wieso musst du irgendwelchen, und da kommen natürlich schon Schimpfwörter, wieso musst du in Afrika Leuten helfen?
Verstehe.
Erstmal überhaupt. Zweitens, du hilfst Leuten in ihrem Land klarzukommen, die dann vielleicht gar nicht notwendig hätten, ihre Heimat zu verlassen und hier ins saukalte Deutschland zu kommen.
Ja.
Und dann wirst du dafür von rechts noch angefeindet. Also das, da siehst du auch mal, wie dumm die alle sind.
Ja, aber genau das ist ja gerade der Punkt. Wenn man hier die Armutsgrenze, die ja irgendwie ein Stück weit mit durch Hartz IV definiert ist, und die Lebensqualität, die wir dennoch hier haben mit einem halbwegs funktionierenden Sozialsystem, was eigentlich mit eins der besten auf der Welt ist, ne? Wie privilegiert man ist.
Unbedingt.
Und diese beiden Lebensumstände einmal hier und dann in Ghana nebeneinander hält, ich glaube, und eben das zur Ausbildung im Sinne eines, ja, ich wachse jetzt zu einem mündigen Menschen heran, das Teil der Ausbildung macht, müsste doch eigentlich genau diese Stimmen da ein wenig verstummen, weil man dann zum ersten Mal, glaube ich, am eigenen Leib erfährt, was es bedeutet und wie es überhaupt aussieht, wenn einem
Kind Würmer aus den Augen wachsen. Das kann man sich hier, glaube ich, nicht vorstellen.
Ja, ich pflichte dir komplett bei, natürlich. Das wäre vernünftig. Wird aber, ja.
Halt nicht vergleichbar werden, die dann sagen. Ne? Ich glaube, es hat immer sehr viel damit zu tun, was ist für dich deine Grenze zu leiden. Ich meine, es gibt manche Menschen, die können gewisse Dinge ab und manche, die können es nicht ab. Also schwierig, aber tatsächlich führt das ganz gut zurück auf eine Frage, die ich auch an dich jetzt gehabt hätte, was genau auch mit Julians Andeutung zu tun hatte. Und zwar, es gibt ja dieses White Savior Prinzip von Kritik. Das habe ich selbst erfahren, als ich in Uganda war, für eine Frauenkampagne, wo es halt darum ging, dass auch die Einheimischen quasi denen nicht einfach wie von einer NGO Geld dagelassen wird und dann ziehen die Leute sich zurück, sondern halt auch, wie ihr auch in eurem Fall Madame Faux macht, oder Bettina seit so vielen Jahren macht, wirklich die Einheimischen denen quasi beibringt, wie sie sich selbst versorgen können. Ne? Und das
Hilfe zur Selbsthilfe, genau, ja.
Hilfe selbst, das war genau dieselbe Idee unseres Projektes. Und als ich wiederkam, war dann auch dieses große Thema White Saviorism. Du gehst als weißer privilegierter Mensch in ein Land für ein paar Tage oder immer mal wieder oder ein paar Wochen lang, guckst du das da an, machst da ein bisschen Promo für und gehst dann wieder weg. Also jetzt natürlich nicht meine Wortwahl, sondern die der Kritik.
Ja.
Wie siehst du das und wie gehst du auch damit um oder hattest du überhaupt solche Kritik?
Naja, wie ich eben schon sagte, ich hatte alle mögliche, ich hatte viel Zuspruch, hatte eben aber auch Kritik, eben auch diese Kritik. Mhm. Und die kann man ja im Ansatz sogar teilweise verstehen. Klar. Aber ich will nicht sagen am Ende, aber die größte Motivation ist ja erstmal zu helfen. Und
genau.
Wenn das Haus brennt, dann fragt man ja nicht, woher das Wasser kommt. Und wir haben es ja gerade gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe. Man muss die Menschen, denen man hilft, ja auch in die Lage versetzen, irgendwann zu entscheiden, wollen sie was mit dir zu tun haben oder nicht.
Genau, und das ist ja auch manchmal so ein bisschen Teil der Kritik, ne? Dass es halt so heißt, so wir wollen vielleicht gar nicht in so einer krassen globalisierten Welt leben wie ihr. Warum kommt ihr her und tut so, als würden wir alle wie der Westen leben wollen? Aber dabei wird ja manchmal vergessen, dass es ja wirklich um ganz basic Lebensidentities geht.
Ja, und wenn du, nimm mal so die Pavlovsche Bedürfnispyramide. Da kommt ja erstmal Essen und Trinken, da kommt Sicherheit und dann bewegen wir uns ja langsam in Richtung Selbstverwirklichung. Und ich denke mal, so die Grundlagen müssen ja erstmal da sein. Und da hilft man ja erstmal, dass die Grundlagen da sind. Was wir Afrika weggenommen haben und wie wir Afrika ausgenommen haben, noch bis vor gar nicht so langer Zeit. Da müssen wir eigentlich erstmal alles, was wir haben, dahin schicken, um denen auf die Beine zu helfen. Was sehen wir jetzt in Afrika?
Das ist auch nicht deren Schuld, sondern auf jeden Fall auch unsere Schuld. Und die leiden darunter.
Total. Und wir sehen halt einen Kontinent, der mit über die größten Ressourcen und Bodenschätze verfügt, ist am ärmsten in dieser Welt und auch in dieser globalisierten Welt. Wenn du dich mit Afrika beschäftigt hast, dann weißt du ja auch, dass überall die Chinesen schon sind. Und auch, selbst in Ghana, und in Ghana ist ja fast so mit das stabilste Land in Afrika, du siehst halt überall Chinesen, die Infrastruktur aufbauen und so. Und du hast gerade Uganda gesagt, Nachbarland Kongo, Republik Kongo. Die haben, glaube ich, auf, ich weiß gar nicht, Jahrzehnte hinaus ihre Bodenschätze an die Chinesen verpfändet, weil sie denen eine Infrastruktur, weil sie Straßen bauen, Telefonnetz bauen und so weiter. Und da werden die, da kommt jetzt die nächste Welle des Ausnehmens sozusagen.
Mhm.
Und es ist einfach, das kennst du sicher auch, dass du manchmal dann in Uganda gesessen hast und gedacht hast, oh Gott, ey, es gibt keine Lösung. Es gibt keine Lösung.
Naja, ich glaube, in Uganda hat es auch sehr viel damit zu tun, wenn man wieder zurückkommt zu dem Thema, wo ist der, also nicht die, also die Lösung quasi nicht für die Symptome, sondern halt für das, für die, den Grund des Problems. Und da kommt man halt irgendwann auch natürlich an die Politik. Und in Uganda ist halt eine der korruptesten Politik, Politics generally in Afrika. Und da geht es halt irgendwie damit los. Da wollte ich dich halt auch fragen, wie sind denn die lokalen Entscheidungsträger bei euch in Ghana? Wie haben die darauf reagiert? Sind die hilfsbereit?
Ja, ja. Die sind sehr hilfsbereit. Und zwar erstmal das politische System ist sehr stabil, ist eine wahrscheinlich mit die stabilste Demokratie in Afrika. Wenn es da einen Regierungswechsel gibt, dann geht der normalerweise auch ohne irgendwelche Unruhen ab.
Ohne Kapitolstürmung.
Ja, genau. Gutes Beispiel, ja. Für ein drittes Weltland. Also das klappt schon ganz gut. Sehr bestes Beispiel dafür ist eben das Kinderkrankenhaus in Sunyani. Mhm. Da ist die ganze Infrastruktur erstellt worden, eben von Bettina und Madame Fogana. Und betrieben und bezahlt wird das Krankenhaus vom ghanaischen Staat. Also die Pflegerinnen, die Ärzte, das ganze Servicepersonal drumherum wird vom ghanaischen Staat bezahlt. Und Ghana hat auch ein ganz gutes Gesundheitssystem. Also da ist es schon so, dass du denkst, ja, die Seite funktioniert ganz gut. Mhm. Gleichwohl gibt es Projekte, wo du denkst, ey, soll das all die Jahre immer so weitergehen? Je weiter du in den Norden Ghanas kommst, desto näher kommst du an die Sahelzone.
Ja.
Das heißt, so die Hälfte des Landes, die südliche Hälfte des Landes ist sehr grün und eben typisch subtropisch. Und je weiter du nach Norden kommst, desto mehr versteppt ist es, desto weniger Wasser gibt es. Mhm. Wo teilweise 20 Kinder sich um einen halben Liter Wasser prügeln und wirklich auch prügeln. Und da stehst du manchmal da und denkst, und hast die Tränen in den Augen und weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll da. Mhm. Und dann kommen noch dann kommen noch Leute aus Mali rüber. Mali People, sehr schöne, große, würdevolle Menschen. Und die kommen aber dann nach Ghana, auch in den Norden Ghanas, weil sie noch viel ärmer sind. Und du denkst dir, wie kann man denn noch ärmer sein?
Ja, ja.
Was wird das dann gemessen? Weil ich meine, Besitztum ist da ja nicht wirklich eine Währung.
Das ist richtig. Nein, aber dass sie kein Ackerland haben, dass sie in einer sehr wasserarmen Gegend wohnen, dass sie nicht mal über 3-4 Stück Vieh verfügen, nicht mal über eine Ziege, nichtsdestotrotz aber viele Kinder haben. Und da stehst du manchmal dazwischen und denkst dir, ich weiß nicht, ist das vielleicht alles Blödsinn, was wir hier machen?
Ja.
Ist vielleicht alles,
das
ist
jetzt,
das ist die ganze Welt einfach scheiße, denkst du manchmal.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage bei all den Problemen, die du dort schilderst, ne, und dessen ihr euch bewusst geworden seid, wie entscheidet ihr da, welches Projekt jetzt als nächstes anstünde bei den ganzen Brandherden, die du beschreibst?
Also ich muss mal zum besseren Verständnis sagen, ich sehe mich erst als Botschafter der Organisation. Verstehe. Und jemand, der Sponsorengelder ranholt. Alles, was da gemacht wird, ist nicht mein Verdienst. Da steht dann zwar an so einem Kinderheim schon mal dran, donated by Atze Schröder, aber letztendlich habe ich ja nur meine Popularität versucht, teilweise sinnvoll zu nutzen.
Ja.
Alles, was da passiert, ist zum ganz großen Teil eben Bettinas Arbeit und ihrer ghanaischen Mitarbeiter. Und
die ist auch richtig integriert dort, muss man sich vorstellen.
Absolut, ne? Also integriert. Die hat selber mittlerweile den Titel Nana. Es gibt ein tolles Buch von ihr, Die weiße Nana. Heißt das oder so?
Ist das, habe ich gelesen.
Ja, und das ist so ein Titel, der ist teilweise folkloristisch, aber sie hat schon eine gewisse Autorität, sagen wir mal. Also ihre Stimme wird da gehört. Wenn wir diese Einweihung haben, von denen ich sprach, diese offiziellen Termine, dann ist sie da tatsächlich in ihrem entsprechenden Gewand unterwegs, mit ihren ist dann so weiß gepudert, hat da irgendwelche Leute, die ihren Schirm tragen und so weiter. Und ich als deutscher Komiker dazwischen versuche natürlich aus jeder Situation meine Witze zu machen. Wir hatten zum Beispiel mal ein Treffen mit so Oberen der Gegend, eben aus diesem Heimatdorf von Bettina, und du musst dir vorstellen, das ist wirklich im Busch. Um zu diesem Dorf zu kommen, kannst du in die Nähe mit dem Auto fahren und dann musst du zu Fuß gehen dahin. eine der schönsten Gegenden, in der ich jemals war, mit den nettesten Leuten. Und da ist ja Bettina als junge Krankenschwester direkt nach der Ausbildung angefangen in einem sogenannten Buschkrankenhaus. Das hatte sie in der Anzeige gelesen. Buschkrankenhaus sucht Krankenschwester. So, sie dahin, mehrere Tagesreisen, um da in den Busch zu kommen. Und das Buschkrankenhaus war eigentlich nur eine Wellblechhütte. Und das einzige Medikament, was sie da hatten, war Aspirin. So, auf jeden Fall,
schon da.
Wir saßen da mal wieder in so einer Versammlung mit den Dorfobersten der ganzen Gegend und jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, dass sie einen Anzug und Krawatte anhaben, sondern die sitzen da mit irgendwelchen Schlappen und irgendwelchen Sachen, die vielleicht aus einer Kleidersammlung hier in Deutschland stammen. Mhm. In dem Fall war das offensichtlich, weil einer der sogenannten Dorfvorsteher saß da und hatte eine ziemlichen Bauch, eine ziemliche Pocke. Und hatte ein T-Shirt an, wo oben drauf Cologne stand. Darunter der Kölner Dom, an sich schon witzig. Aber darunter stand, Bier formte diesen Körper.
Nein, auf Deutsch.
Ja, so und ne, so ein typisches Ballermann-Shirt. So, und ich saß da und guck so, und Bettina kennt mich ja mittlerweile ganz genau und stieß mir direkt in die Rippen und sagte, ey, ein Ton und du stirbst. Bitte, ich will nichts dazu
hören. Aber war sie serious? Also,
ja.
Okay.
Ja, das war
okay, ist angespannt, ja.
Das war ein hochseriöser Termin. Und wir saßen da und so, diese Komikerseele in mir hat die ganze Zeit gedacht, ey, du kannst jetzt hier nicht die Klappe halten. Und sie zischte mir mal zu, ich halt die Fresse, ey, ich bring dich um. Und irgendwann, so ganz zum Schluss habe ich gesagt, there's one question. Amtssprache ist ja auch Englisch. Yeah. You know what is printed on your shirt? No, what does it mean? What does it mean? Ja, Cologne, it's a big city in Germany and this cathedral is very famous and one of the best cathedrals in the world. Und Bettina so, oh Gott, sie war schon bereit zu tönen. Dann habe ich das mit Bier formte diesen Körper mal fallen gelassen.
Schade.
Hab aber die ganze Zeit gedacht, weil wir draußen saßen und hatten uns so die Stühle hingestellt, hab gedacht, ey, hier ein geiler Biergarten, der würde sowas... Der würde sowas von Boom.
Direkt so deine verdeutschten
ja.
Geschaltet, ja. Wo ist mein Biergarten?
Ja, vieles Blondes wäre jetzt nicht schlecht. Aber die Projekte, die dann Bettina sozusagen operativ dort vor Ort realisiert, die auch in der Form, wie sie angelegt sind, die existieren jetzt auch noch und die laufen weiter.
Ja,
und,
ja. Die sind teilweise schon 20 Jahre alt. Noch ein Beispiel, sie hat viele Wasserpumpen installiert. Mhm. Das machen große Organisationen oft auch, aber diese Pumpen laufen oft nach einem halben oder auch 12 Monaten nicht mehr. Mhm. Bettina liefert immer gleich Ersatzteile mit und erklärt den Frauen des Dorfes, wie diese Pumpe zu reparieren.
Weil die fürs Wasser zuständig sind.
Genau, weil Wasser ist Frauensache. Und hinzu kommt, jetzt wieder ein Vorurteil, aber leider ist es oft so, die Männer sind plötzlich verschwunden.
Boah, das wollte ich dich tatsächlich auch noch fragen, ob das ähnlich ist.
Ja,
weil das fand ich so krass, was die uns erzählt haben, so zu Frauen und Männer da Verteilung. Okay.
Ja, der Mann orientiert sich da mal schnell woanders hin. Und wenn der jetzt zuständig wäre für diese Pumpe, wäre natürlich das Know-how, um diese Pumpe zu reparieren, auch weg. Und deshalb hat Bettina gut gedacht, die Frauen sind eingewiesen und eigentlich laufen alle Wasserpumpen, die teilweise 20 Jahre alt sind, immer noch. Weil die gut gewartet werden, weil die selber gebaut haben, das Fundament selber gegossen haben, waren dabei, als gebohrt wurde. Und das ist eben Nachhaltigkeit.
Ja. Ja, krass. Also ich glaube auch, da können wir tatsächlich jetzt eine Stunde später doch wieder anknüpfen, das Thema Frauengleichheit und sowas, weil ich meine, was da auch da fand ich sehr interessant, wie unterschiedlich das auch tatsächlich als der Sexismus im Westen ist. Es ist immer noch Sexismus, auf jeden Fall. Ganz, ganz doll männerdominierte Gesellschaft, aber ganz anders ausgelegt. Also hier im Westen würde ich sagen, es ist ja eher so, der Mann wurde so geprägt, dass er quasi der starke Provider der Familie sein muss, der sich halt um alles kümmert. Und Kinder sind halt Frauensache. So, das ist ja so ein bisschen die klassische Trennung im Westen. Ja. Und da habe ich so erlebt, also speziell in Uganda jetzt, dass die Männer quasi nichts machen, also wirklich nichts machen. Es ist das Land, das drittgrößte Land, das am meisten Alkoholiker per capita hat. Der hätte gar nicht gedacht, Uganda, so, ne, wo man sich so denkt, hä? Und die Frauen machen halt alles. Also laufen, um das Wasser zu bekommen. Die machen deren, selbst wenn es nur ein Hüttendorf ist, machen die das Hüttendorf sauber. Die kümmern sich um die Kinder, kochen, sind auf den Feldern ackern, wo ich mir so dachte, hä, aber rein körperlich würde es ja auch einfach viel mehr Sinn. Nein. So, die Männer haben halt ihre Duty gemacht, sobald das Kind quasi gezeugt wurde, und trinken dann das Geld, was die Frauen machen, weg. Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen ausgerufen, aber ich fand das so heftig.
Ja, das ist, wenn man sich ein bisschen mit Uganda befasst, dann
ist das ähnlich?
Schwulenfeindlich. Es ist frauenfeindlich, es ist demokratiefeindlich. Das ist schon so ein schönes Land. Da stehst du doch wahrscheinlich auch manchmal und denkst dir, ey, das darf doch nicht wahr sein. So ein schönes Land und so ein kaputtes System.
Ich war bis jetzt leider nur zweimal da, aber immerhin von den Malen da, allein wenn du da durchfährst, 6 Stunden, ne, von der größeren Stadt in den Norden, wo wir dann im Endeffekt waren, diese Dschungellandschaften und so, wo du dir echt so denkst, ich bin hier im Paradies und gleichzeitig aber in der Hölle.
Ja.
Was ist los?
Ja.
I don't know this, Und ich glaube, also ich konnte
das kann man manchmal nicht verstehen,
Ja. Du meintest, dass du auch erst emotional wurdest, als du zurück nach Deutschland kamst.
Ja, du kommst, was du ja kennengelernt hast, da kannst du ja wirklich mitreden, ist diese naive Freundlichkeit, also naiv im besten Wortsinne, vorbehaltlose Freundlichkeit, die dir da entgegenschlägt. Ich glaube, das ist wirklich bei uns im Westen verkümmert, ausgestorben. Man sagt ja immer, wer einmal von den Wassern Afrikas trinkt, kehrt immer wieder zurück. Und diese Herzlichkeit und wie du da umarmt wirst, das ist einerseits beschämend, aber andererseits rührt einen das so sehr, jedes Mal, wenn man wieder dahin kommt. Und dann kommst du zurück nach Deutschland, kommst aus dem Flughafen Frankfurt raus. Erstmal fällt dir auf, wie ordentlich alles ist, aber da fällt ja auch auf, wie wenig gelacht wird, wie wenig Herzlichkeit da ist. Ich habe teilweise, wenn es nicht so heiß wäre, würde ich, glaube ich, schon in Ghana wohnen.
Wenn du immer wieder zurückkehrst, hast du da mittlerweile auch schon eine feste Besucherliste oder Checkliste an Leuten, die du besuchst?
Naja, du wirst dann schon vereinnahmt, aber hier entsteht ein falscher Eindruck. So oft bin ich auch nicht da.
I see.
Und ich würde mir wünschen, ein halbes Jahr im Jahr da zu verbringen, aber das ist ja vielleicht nochmal was fürs Alter, wobei ihr jetzt sagen könnt, ja, ist ja soweit, fahr hin. Ja, aber ich glaube, ich bin einfach dafür nicht gemacht, da zu leben. Wirklich, also die Herzlichkeit der Menschen, ich würde für die Herzlichkeit der Menschen und für das Umfeld, da würde ich vieles in Kauf nehmen, aber ich habe da immer so eine Birne, ich bin in Hamburg besser aufgehoben.
Und würdest du sagen, du kommst besser in sehr krasser Kälte klar als sehr krasser Hitze?
Nee, aber ich glaube, so Malaga wäre für mich die richtige Stelle.
Ich glaube, da können dir viele Deutsche auch gerade beipflichten. Das ist schon einfach temperaturmäßig sehr, 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 sehr gut, ja. Und sag mal, du meintest, klar, man redet dann so darüber, weil es einen, glaube ich, sehr prägt, als wäre man schon super oft da gewesen.
Ja,
aber
genau.
Wie war der Kulturschock für dich in dem Moment? Du meintest ja gerade schon Frankfurt, aber auch zum Punkt, dass man realisiert, wie privilegiert man ist und dann so Probleme, die um einen herum sind, wo man dann so, man will die Leute nicht verurteilen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, Leidensdruck ist nicht vergleichbar.
Ja.
Aber trotzdem guckst du manchmal dir dann die Deutschen an und denkst dir so, ernsthaft? Das ist dein Problem gerade?
Ja.
Probleme ja subjektiv sind, so, ne? Jeder sein einzelnes Ding. Aber wenn man den Vergleich hat, auf jeden Fall. Ja.
Also was mir dann immer in den Sinn kommt, ist, alles ist eine Frage der Konditionierung.
Mhm. Ja.
Und wir sind auf so einem hohen Level konditioniert, dass es zweimal wirklich zum Lachen ist. Mein Patensohn, der ist mit einer Kolumbianerin verheiratet. Und ich weiß noch, als die vor 6 oder 7 Jahren nach Deutschland kam, war, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen, war Landtagswahl. Und da standen überall Plakate. Wie gesagt, die kommt aus Kolumbien und überall waren Plakate für mehr Sicherheit in Deutschland. Und da hat die Tränen gelacht. Nee. geht doch gar nicht mehr sicherer. Und sie hat gesagt, für mehr Sicherheit in Deutschland, wie soll das denn gehen?
Ja.
Ja, und da sieht man, alles ist eine Frage der Konditionierung. Und mir selber geht es ja auch dann schnell genug so, das kennst du sicher auch. Du bist 3 Wochen wieder hier und fällst so in alte Muster zurück und denkst, nein, es geht aber jetzt nicht. Ne?
Ja, man ist kurz ein paar Tage richtig raus emotional und dann geht es halt wieder weiter, ja.
Der Zug hat 20 Minuten Verspätung, das geht doch nicht.
So. Erstmal wütend drüber tweeten.
Ja, woanders denken sie, der kommt erst nächste Woche. Naja, okay, macht auch nichts.
Ja, das ist so krass. Wir waren auch in Uganda, hatten wir ein Hotel gebucht und wir sind da angekommen nach 6 Stunden Fahrt vom Flughafen, halt um da oben hinzukommen. Und dann haben wir gesehen, das Hotel ist seit 3 Monaten geschlossen.
Ja.
Und wir waren so, aber wir haben doch mit irgendjemandem müssen wir doch telefoniert haben, irgendwas haben wir doch gebucht. Und dann stand da jemand und war so, ja nö, also die verbuchen zwar online anscheinend noch Sachen, aber die haben gar nicht effektiv auf. Und dann versuch mal im Norden Ugandas so im Radius von keine Ahnung wie viel Kilometern Hotel zu finden.
Oder dich zu beschweren an öffentlicher Stelle. Und,
wie habt ihr es dann gelöst?
Die uns da quasi, das ist auch eine Dänin gewesen, die lebt da auch schon seit 10 Jahren und hat auch einen Ugandese Mann und auch Kinder und so mittlerweile und deswegen ist sie da sehr integriert und die kannte dann noch so 1-2 Plan B Hotels. Aber fand ich schon mal sehr, sehr lustig, so als Surprise. Wir alle denken so, wir kommen an. Also da hätte sich, glaube ich, wirklich jeder Deutsche in Deutschland erstmal, wie Julian gerade meinte, erstmal irgendwo beschweren. Ja. Das können wir sehr gut.
An wen kann ich mich denn hier wenden, um eine Beschwerde loszuwerden?
Ja, ich habe letztens war eine sehr junge Zeitredakteurin in den Hauptnachrichten. Es ging natürlich, also hier in Deutschland, es ging natürlich um die Pandemie. Und dann wurde sie befragt und klar ist die Jugend noch anders konditioniert als so alte Säcke wie ich, die früher kein Telefon hatten und kein Auto. Klingt jetzt auch natürlich zu hart. Aber
ich bin noch ein Jungsporn. Mein Papa ist 70, also da könnte es mein großer Bruder sein, prinzipiell.
Sehr gut, die Kamera scheint gut zu sein. Die Beleuchtung scheint. Okay, Einladung angenommen. Nein, aber also diese junge Redakteurin wurde in den Hauptnachrichten gefragt, was sie denn jetzt für ein Problem mit der Pandemie hätte und sagt, ja, wir jungen Leute werden nicht wahrgenommen. Ja, was sie denn konkret, worüber sie sich konkret beschweren würde? Ja, dass man sie ihre Generation mehr wahrnehmen müsste. Ja, und konkret jetzt, ja, dass die Kanzlerin sie auch mal mehr wahrnehmen müsste. Und ich gedacht, ja. Okay.
Also wir wünschen uns ein 1:1 Gespräch mit Angela Merkel.
Wahnsinn, die Regierung muss uns jetzt helfen. Ja, wie denn jetzt konkret? Auf jeden Fall helfen.
Ja.
Ja, und dann
Wo soll man anfangen? Aber
sauberes Wasser wäre gut.
Stichwort helfen, genau. Du hast so ein bisschen deine oder sehr gut deine Position beschrieben, dass du das Thema oder die Dinge, die Bettina dort sozusagen vor Ort realisiert, hier aus Deutschland antreibst mit der Popularität, das eher ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Welche Möglichkeiten gibt es denn dieses Thema konkret zu unterstützen?
Also erstmal kann jeder, der zuhört, mal auf Madame Fo Ghana. Madame Fo, wie man es spricht, Ghana, wissen wir, wie man schreibt, mit Bindestrich madamefogana.de gehen, da sieht man die Arbeit von Bettina. Dann Buchempfehlung ist eben die Weiße Nana über das Leben von Bettina Landgrafe. Und, weil wir gerade über Uganda sprachen, soll man sich vielleicht mal mit dem ganzen Kontinent beschäftigen. Es gibt ein ganz tolles Buch, wo anhand des Kongos beschrieben wird, was eigentlich das große Afrika-Problem ist und dass man eben die Folgen der Kolonialisierung und so weiter gut verfolgen kann. Das ist von Rain Brook, das ist ein Belgier, belgischer Journalist und Dramaturg, der war oft im Kongo und der Kongo war ja Besitz des Königs von Belgien. Das gehört ja nicht mal dem Staat, sondern
persönlicher Besitz auch.
Persönlicher Besitz von Leopold II. Das Buch heißt Kongo, eine Geschichte. Mhm. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, weil es auch so gut geschrieben ist. Es hat eben kein Forscher oder kein Wirtschaftsjournalist geschrieben, das Buch, sondern ein Dramaturg. Das heißt, das Buch ist auch von der literarischen Seite sehr gut geschrieben. Mhm. Und da begreifst du, wie Afrika zusammenhängt, auch heute noch zusammenhängt. Da siehst du auch mal, wie die Chinesen jetzt da Fuß fassen und die versuchen auszubeuten.
Das habe ich noch gar nicht so richtig mitbekommen. Also das finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil natürlich die ganze Kolonialgeschichte ist ja genau das Thema mit dem Rassismus und generell und der Unterteilung, warum sind wir jetzt privilegierter als halt die dritte Weltländer. Aber das mit den Chinesen, das ich dachte immer, das sei so relativ außen vor, weil die ja auch sehr lange durch ihre, ich würde mal sagen, geografische Lage auch eher so aus dieser Geschichte raus waren.
Ja, aber es lohnt sich, sich heute noch mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn man nur mal ein bisschen googelt, die Chinesen sind fast in jedem Land und haben fast überall die Schürfrechte. Die haben am Horn von Afrika, in Ostafrika, haben die innerhalb eines Jahres jetzt einen Militärhafen, Handelshafen, Flughafen, liebe Grüße nach Berlin, gebaut, um auch langfristig militärisch komplett Fuß zu fassen. Ja. Da findet jetzt quasi eine zweite Kolonialisierung statt und Afrika wird anscheinend dann auch weiterhin ausgenommen. Es ist eine Tragödie nach wie vor.
Ist dann ja auch so ein bisschen der Ausverkauf dann der eigenen Infrastruktur, ne? Dann werden irgendwelche Schürfrechte an ausländische Firmen vergeben, die müssen dann nur einen ganz, ganz kleinen prozentualen Anteil, wenn überhaupt, zurückzahlen. Der verschwindet dann gegebenenfalls nochmal in der einen oder anderen Tasche und damit ist der Bevölkerung in der Breite nicht geholfen, aber man bekommt sehr, sehr günstig sehr, sehr viele Rohstoffe. Ist das?
Absolut, ja. Also du siehst ja in Angola zum Beispiel, nach der Lehman-Pleite, als es Europa zeitweise auch nicht so gut ging, gab es den Fall, dass viele Arbeiter aus Portugal in der ehemaligen Kolonie Angola gearbeitet haben, weil es da viele Arbeitsplätze und eben Bedarf gab. Angola ist teilweise so reich und vor der Hauptstadt Luanda gibt es so eine Insel, die, sag mal, ist das Sylt von Angola. Und die Leute sind so reich und Champagner fließt und dicke Autos werden gefahren. Und wenn du nur das zeigen würdest, würdest du sagen, Angola geht so gut. Das ist aber so eine kleine Minderheit, maximal eine halbe Million Menschen in dem Land. Ansonsten ist da totale Armut. Und das passiert halt gerade in Afrika, dass eine gewisse Elite sich das Geld einsteckt, der Rest weiter in Armut verbleibt und ja, das Land ausgenommen wird. Warum ist Angola so reich? Weil sie riesige Erdölvorkommen haben. Und es lohnt sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist super spannend. Hier nochmal das Buch Kongo, eine Geschichte empfohlen. Und wenn man drüber nachdenkt, was wir ändern können in Afrika und wenn man das transportieren will, dann muss man eben verstehen, was da abgeht.
Absolut, ja. Und das sind ja auch, ich will es jetzt nicht unbedingt als Insight betiteln, weil die Informationen sind ja verfügbar. Man muss halt nur so ein bisschen darauf hingeleitet werden. Das ist ja auch mit die Motivation, weswegen wir hier heute zusammensitzen und diese Plattform ins Leben gerufen haben. Aber ich stimme dir zu. In dem Moment, wo du überhaupt das Problem vollumfänglich verstehst, erst dann kannst du natürlich auch drüber sprechen und die Awareness, sage ich mal, dafür schaffen. Weil es wird uns, glaube ich, früher oder später auch in unserem eigenen Wohlstand hier beeinflussen. Gerade weil ja die Chinesen den Turbo gerade aufdrehen und die werden dadurch nicht ihre Position in der Welt nicht verschlechtern. So. Das ist, glaube ich, safe.
Das Ernüchternde ist immer, und das muss man auch einsehen, du kannst die Dinge nur politisch ändern. Mhm. Du kannst vor Ort, kannst du noch so viele Brunnen bohren, du kannst, Schule ist natürlich nachhaltig, aber es sind alles immer so kleine Feuer, die gelöscht werden, nicht das ganz große Buschfeuer. Man muss politisch vorgehen. Ich hatte mal das große Glück mit, Sänger von Boomtown Rats.
Ui.
Ah, ihr seid zu jung. Ihr kleinen,
sorry.
Ihr kleinen,
die Zeit nehmen wir uns. Sänger von so. Boomtown, Rats.
Ja. I Don't Like Mondays. Sagt euch der Song was?
Oh ja.
Der ist von den Boomtown Rats. Und
Bob Geldof.
Sir Bob Geldof. Ja. Das ist der, der Live Aid erfunden hat und mehrfach durchgeführt hat. Das sagt euch noch was.
Da hatte Queen doch auch diesen
genau, legendären Auftritt. Genau, wo Queen diesen großen Auftritt hatte, wo alle großen Bands gespielt haben und wo unfassbar viele Spendengelder zusammengekommen sind. Und es war ein tolles Projekt. Und da ging es hauptsächlich um Darfur, Hilfe für Darfur und Südsudan. Und ich hatte Jahre später das große Glück mal mit Sir Bob Geldof, er ist ja von der Queen für dieses Projekt zum Ritter geschlagen worden, zu frühstücken. Wir waren auf demselben Festival, wir waren im selben Hotel untergebracht und wir haben zusammen gefrühstückt. Ich kenne übrigens keinen auf der Welt, der so viel rülpst wie Sir Bob Geldof. ich glaube, der ist Ire. Aber ganz egal, ich will jetzt nicht wieder hier mit Rassismus kommen, aber alle Iren können gut singen, sagen wir es mal so.
Vorurteilen.
Alle Iren können gut singen, sind begnadete Säufer und da muss man natürlich auch schon mal rübsen. Und wir haben über das Projekt gesprochen und er sagte, das Traurige an der ganzen Sache ist, dass über diese ganzen Spendengelder, die wir generiert haben, fast nachgewiesenermaßen mehr Menschen umgekommen sind in Darfur.
Nein, warum?
Ja, weil das muss man ja natürlich auch zu Ende denken. Das Geld muss ja ankommen.
Ja.
Jetzt kannst du ja riesig, kannst LKW kaufen, du kannst Schiffsladungen voll Saatgut kaufen.
Ja.
Wer verteilt das?
Mhm.
So, das kannst du nur, wenn du den örtlichen, entweder Warlords oder sonstigen Provinzfürsten irgendeinen Vorteil verschaffst. Vorteil ist Geld bei denen.
Ja.
So, dadurch sind zusätzliche Waffen gekauft worden. Da gibt es Untersuchungen drüber. Und da wurde mir so klar, man kann das alles nur politisch lösen.
Ja.
George Clooney, um mal einen anderen Bekannten zu nennen, der ist schlau genug, politischen Druck überall zu machen. Und weiß, wie lange das dauert, wie viel weniger Ruhm das einbringt, den politischen Weg zu gehen. Und das müssen wir einfach einsehen. Speziell auch für Afrika. Vieles muss politisch gelöst werden.
Ja, ja, es macht total Sinn, wenn du darüber referierst. Klar würde jetzt irgendwie, ja, wenn er jetzt Mittel mit einem monetären Gegenwert, der wirklich in die Millionen geht, wie bestimmt auch so viel Live Aid, was da zusammenkommt,
ja.
Wenn das konzentriert als eine Summe ankommt, ist es natürlich viel, viel einfacher für die Vorherrschenden dort, sich einen Teil davon abzuzwacken, weil ja. Es sehr, sehr komprimiert ankommt.
Ja.
Wenn allerdings diese, wie du es genannt hast, diese kleineren Buschfeuer irgendwie gelöscht werden, dann ist der Aufwand dafür nicht so groß, da irgendwie dahin zu gehen und die Hand dazwischen zu halten. Aber klar, so wie du es gerade erklärt hast, macht es definitiv Sinn. Welche Form von politischen Druck lässt sich da erzeugen? Also wie würde Clooney das vielleicht auch machen oder wie wird das gemacht? Naja,
er nutzt ja eben seine Prominenz, um entsprechende Ministerinnen, Abgeordnete und so weiter dafür zu gewinnen. Aber das bringt nicht viel Ruhm, es bringt erstmal nur Arbeit.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, das Problem. Aber wie willst du Uganda verändern? Du musst die Gesellschaft in Uganda verändern. Du müsstest versuchen, da eine echte Demokratie zu installieren. Nachbarland Ruanda. Funktioniert Ruanda ja.
Ist noch krasser, glaube ich, ja. Noch schlimmer.
Aber Ruanda funktioniert richtig gut, ne, wirtschaftlich. Die ist ja das Land, was, glaube ich, am meisten im Aufschwung ist im Kontinent. Aber die haben einen gewählten Präsidenten, aber der verhält sich wie ein Diktator.
Mhm.
Und
genau, also politisch ist es auf jeden Fall immer noch katastrophal. Und wie du vorhin ja schon gesagt hast, diese Minderheit, das ist in Uganda so, aber eigentlich ganz Afrika kann man sagen, dass es größtenteils so auch der Fall ist, dass wirklich einfach eine einprozentige Elite das ganze Geld des gesamten Landes hat halt. Und ich glaube, deswegen fand ich es auch interessant, wo du das vorhin so erzählt hast von diesen Yachten und sowas allem, weil keine Ahnung, Südafrika, man kennt es, man fährt irgendwie nach Kapstadt in Urlaub, wenn man das mal gemacht hat. Und da sieht man, würde ich sagen, die Segregation auch noch so richtig krass.
Ja,
und zwar so, dass man zwar sieht, okay, das ist irgendwie eine entwickelte Stadt, also hier sind überall kleine, vegane, glutenfreie, super healthy Cafés, wo 16 Euro pro, veganem Steak gezahlt wird.
Ja, ja.
Aber du siehst, niemandem, der im Service arbeitet, ist weiß. Ja. Niemand. Und jeder, der ansatzweise privilegiert scheint, ist weiß. Aber das liegt auch daran, dass das Land erst vor 20 Jahren überhaupt befreit wurde. Und trotzdem siehst du es da, würde ich sagen, nochmal so richtig, richtig speziell. Aber was du vorhin geschildert hast, das sind ja gar nicht unbedingt Weiße, ne, die da privilegiert sind.
Ja, und da ist es ohne Ansehen der Hautfarbe und auch nicht abhängig von der Hautfarbe so, dass sich immer Eliten bilden, die gern mal auch, wie du gerade beschrieben hast, das Geld auf die Seite bringen.
Ja.
Ja.
Krass.
Nigeria. Nigeria ist, glaube ich, das am schnellsten, bevölkerungstechnisch am schnellsten wachsende Land der Welt. Und also prozentual auf die Bevölkerung. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich würde mal schätzen, so 350 Millionen, 400 Millionen Nigerianer gibt es. Und die haben so viel Erdöl, dass jeder da im Wohlstand leben könnte.
Ja.
Und auch da, ne, wenn du in Abuja ist die Hauptstadt oder in Lagos bist, da gibt es auch Clubs, wo die Champagnerflaschen für 500 Euro verkauft werden und du gehst die Treppe runter, gehst 100 Meter und stehst da mitten im Elend. Mhm. In Ghana ist es, obwohl Ghana ja wie gesagt noch ganz gut funktioniert als Demokratie, aber da ist es auch so, es gibt eine Porsche-Vertretung in Accra und von der Porsche-Vertretung aus siehst du die Slums und du siehst, es gab doch das Foto des Jahres, wo Kinder Elektronikmüll sortieren.
Ja.
Das ist genau da. Das ist in Sichtweite der Porsche-Vertretung.
Das ist ein interessanter Kontrast auf jeden Fall.
Ja. So, und unser einer überlegt sich, Mensch, braucht dringend das neue iPhone. Verdammt. Wobei ich glaube, Apple hat es jetzt auch wirklich so gemacht, dass man ein neues braucht. Komischerweise, nach 2 Jahren geht meins immer kaputt.
Genau 2 Jahre.
Oder?
Akku im Arsch, alles andere auch, ja.
Und apropos Nachhaltigkeit. Wenn ihr mir schon etwas auf Instagram folgt oder wenn ihr generell einfach Foodie interessiert seid, so wie ich, dann kennt ihr eventuell schon Koro. Koro Drogerie ist ein Online-Portal, was sich zum Ziel gemacht hat, in Europa Number One Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden und das Top-Food-Online-Portal generell. Sie haben eine unglaublich große Vielfalt an Snacks. Ich liebe ja Snacks, kann man ja einfach nicht drumherum schnacken. Und es gibt da wirklich von Nussmusen bis hin zu abgepacktem Tofu, aber auch sowas wie Kokosblütenzucker, Kakaonips und jegliche Arten von wundervollen, leckeren Riegeln zum Beispiel. Ihr könnt euch da quasi gar nicht satt schauen. Koro möchte ebenfalls Handelswege überspringen und Lebensmittel ohne Umwege direkt vom Bauern zum Verbraucher bringen. Sie plädieren für weniger Verpackungsmüll, dadurch, dass sie Großpackungen anbieten. Das heißt, man kauft quasi auch im Kilopreis. Die fairen Preise, trotz der Bioqualität, sind ihnen auch sehr, sehr wichtig. Genauso wie die Transparenz und die offene Kommunikation darüber, woher die Produkte kommen und warum sich der Preis für das jeweilige Produkt zusammenstellt. Also Leute, ich kann es euch wirklich nur herzlichst empfehlen. Ich benutze Koro für Snacken, Backen, Kochen, alles Mögliche. Und wir haben natürlich auch einen Rabattcode für euch. Mit dem Promocode Streaming bekommt ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment.
Wir wollen gar nicht erst darüber anfangen zu sprechen, wie diese Armutsmissstände überhaupt zustande kommen und welche großen Firmen dafür verantwortlich sind, weil dann sitzen wir auf jeden Fall morgen noch hier.
Ich wollte gerade sagen, das werden wir bestimmt über die weiteren Episoden, die wir hoffentlich hier mit interessanten Gästen führen, noch weiter herausfinden und herausarbeiten.
Aber wie du eben schon sagtest, es geht ja eben um die Awareness, um das Bewusstsein dafür.
Genau, damit startet es. Ja.
Und weil wir eben über Politik sprachen, damit startet eben auch Politik. Politik kommt über das Bewusstsein, vielleicht auch über das breite Bewusstsein der Bevölkerung und dann, wenn da eine Bewegung entsteht, dann kann man eben auch drum. Es ist ein sehr beschwerlicher, langer, unpopulärer Weg, aber es wird wohl nicht anders gehen.
Das Problem ist ja, dass Politik größtenteils auch oder zumindest bestimmtenteils über private Unternehmen auch ein Stück weit gesteuert wird. Man mag es nicht hören und es hört sich vielleicht manchmal ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie an, aber wenn man sich anguckt, wer die meisten heutzutage Daten oder generell die Macht hat, dann ist es gar nicht mehr unbedingt eine Regierung an und für sich, sondern halt die Companies, die dahinter stehen, die dann auch ein Stück weit die Entscheidungen dieser Regierung lenken. Und das da müsste man ja auch irgendwo, das hat ja auch was mit Bildung zu tun, ne? Wie du gerade schon sagst, Awareness dafür zu schaffen und einfach sich bewusst zu sein, dass ich nicht mehr Nestle oder ein Coca-Cola unterstützen möchte, das weiß man halt davor vielleicht auch einfach nicht.
Ja, absolut.
Schwierig.
Alright.
Ja, Nestle, also wir werden das Problem ja heute nicht lösen, sonst wäre es natürlich noch schöner. Aber du sagst ja gerade Nestle, es wäre so als kleiner Tipp für alle, die gerade zuhören, befasst euch doch mal einen Abend heute mit dem Konzern Nestle.
Ja.
Und dann
macht das mal.
Und wer dann da keine Tränen in den Augen hat. Ja.
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 Und welche Produkte alle zum Nestle-Konzern gehören.
Ja.
Nestle hält, glaube ich, auch knapp über 20% an L'Oreal beispielsweise. Mal die ganzen Food-Brands außen vor gelassen. Aber ja.
Und dann stehst du vielleicht morgens anders unter der Dusche und wunderst dich so ein bisschen, dass da Wasser aus der Wand kommt.
Ja, ja, das hatten wir, das hatte auch tatsächlich so einen ähnlichen Ansatz, hatte tatsächlich unser allererster Gast, Jan Schierhorn.
Ja.
Mit Das Geld hängt an den Bäumen. Und der meinte auch, das fängt alles im Kleinen an mit der Awareness und kannst du wirklich runterbrechen auf Everyday Products mit jedem Bon, den du sozusagen im Supermarkt bekommst, hast du, das ist der viel, viel direktere Wahlzettel als den du einmal in der Legislaturperiode ausfüllst.
Das ist die Macht, die wir haben als Konsumenten,
ja.
Jede Entscheidung ist halt auch irgendwo, hat irgendwie seine Konsequenzen, ja.
Sie.
Gerade im Konsum.
Sie. Wollen wir eine Schleife drum wickeln?
Machen wir.
Madame Fogana ist ein eingetragener Verein, der mit einem unermüdlichen Einsatz daran arbeitet, die Vision einer Welt ohne Armut in die Realität zu führen. Gegründet von der examinierten Kinderkrankenschwester Bettina Landgrafe, die mit Anfang 20 erstmals Ghana besuchte, initiierte der Verein verschiedenste Projekte, die den Menschen in Ghana eine Perspektive bieten. Das Wirken des Vereins orientiert sich immer zu an den 13 Nachhaltigkeitszielen der UN. Die Projekte werden ausschließlich von Einheimischen umgesetzt, um das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe weiter zu fördern. Für den Verein ein zentraler Punkt, um die langfristige Etablierung der Projekte zu garantieren. Dazu zählen unter anderem Speisungsprogramme und die Errichtung von Bildungseinrichtungen, aber auch Naturschutzprojekte und Partnerschaften. Der Verein kann sowohl durch einmalige als auch regelmäßige Spenden unterstützt werden.
Vielen, vielen Dank, Atze, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht
hier
mit
zu uns
euch. Wir könnten, also vorstellbar wäre, dass wir jetzt in anderen Zeiten den ganzen Abend noch weiterreden.
Ja, und einfach noch
auf jeden Fall.
Bier kippen im Biergarten.
Ja, und schauen, wo wir dieses beschriebene T-Shirt herbekommen können.
Hier, Bier formte diesen Körper. Das ist übrigens der geilste Anmachspruch, den ich in letzter Zeit gehört habe, dass du zu einer Frau gehst und sagst, ich bin alles, was du dir je erträumt hast, nur mit Bauch.
Ja, da würde ich auf jeden Fall sofort nicht Nein sagen.
Bier formte diesen Körper.
Alright, Atze Schröder, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute ins Podcaststudio Hamburg gekommen bist.
Ja,
danke, dass du
gerne
auf das Thema aufmerksam gemacht hast. Wir verlinken das sehr gerne in den Shownotes und bleib bitte weiter dabei und streu bitte weiter die Information.
Ja, danke gleichfalls und dann bald mal wieder, dann holen wir den Abend irgendwann nach.
Sehr, sehr gerne.